Ja, herzlich willkommen zur Feier unseres diesjährigen Pfingstgottesdienstes. Wir sind zusammen im Namen und in der Gegenwart des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ist euch bestimmt schon aufgefallen, wir haben diesmal 3 Tage Wochenende. Die Schüler haben sogar 4 Tage frei. Manchmal haben wir auch 14 Tage Urlaub. Und die Schüler haben sogar über 40 Tage Sommerferien. Manchmal aber auch natürlich auch andere Tage, so 5 Tage Arbeitswochen, was uns ja manchmal nicht so viel Spaß macht. Oder uns könnte ja auch theoretisch mal eine 14-Tages-Quarantäne blühen oder uns erwischen. Oder beispielsweise ein 20-tägiger Aufenthalt im Krankenhaus oder in der Reha kann nötig werden oder haben einige von uns ja auch schon so erlebt oder hinter sich bringen müssen. Solche Zeitspannen können einem ja verschieden lang vorkommen, je nachdem, womit man sie füllen kann oder was man da machen kann in dieser Zeit oder eben auch nicht machen kann oder vielleicht machen muss. Ob wir sie positiv oder ob wir sie negativ empfinden, das spielt ja alles eine Rolle. Geht zumindest mir so. Empfindet ihr das auch so? 50 Tage liegt Ostern zurück und ist die Feier des Auferstehungsfestes. Und wenn ich so zurückblickend gucke, kam mir das nicht besonders lang vor. Also eher ist das vergangen wie im Fluge. Wir haben also 50 Tage normalen Lebensalltag hinter uns. Unterschiedlich haben wir das sicherlich alle erlebt mit besonderen Sachen, vielleicht ganz normalen alltäglichen Dingen. Also mir kam es nicht sehr lang vor. Aber trotzdem, da müssen wir uns das mal bewusst machen, haben wir 50 Tage in jedem Fall Gott jeden Morgen neu wieder gehabt oder er hat uns wieder aufwachen lassen jeden neuen Morgen. Er hat uns jeden dieser 50 Tage geliebt. Er hat uns beschützt, er hat uns gesehen. Und ich bin sicher, dass er uns weit mehr als 50 Mal in dieser Zeit, dass er damit uns Kontakt aufnehmen wollte oder Kontakt und Beziehung mit uns gesucht hat. Also ich bin sicher, dass sein freiwillig uns geschenkter Heiliger Geist in uns wirkt und dass er garantiert mehr als 50 Mal in diesen Tagen seit Ostern uns Impulse gegeben hat, Gedanken gegeben hat, die unsere Wege und unsere Entscheidungen beeinflusst hat und wo er uns mitgeführt hat. Im Römerbrief, 8. Kapitel, die Verse 11 und 14, da bekommen wir folgende Zusagen. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch, also in uns Gläubigen. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und dann, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Was für eine Zusage, was für ein Wunder. Kann ich für mich jedenfalls immer so empfinden, wenn man sich das bewusst macht. Und ich möchte, dass wir zusammen beten und lade dazu ein. Und wer kann, möge doch zum Gebet aufstehen. Herr, wir beten dich an dafür, dass du deinen Geist uns geschenkt hast, dass wir ihn in unserer Mitte haben, hier im Gottesdienst, dass du lebendig und gegenwärtig bist. Wir danken dir aber auch dafür, dass du in unserem Alltag, an jedem Tag, wenn wir uns für dich entschieden haben, mit deinem Geist uns führst und leitest, dass du uns so nah bist, wie wir uns das nicht vorstellen können, dass du in unser Herz blickst und in unserem Herzen wirkst. Dafür danken wir dir. Danke, dass wir trotz Sorgen, trotz Alltagsdingen, die uns von dir wegbringen wollen oder die uns oft den Blick verstellen auf dich, dass wir das trotzdem wissen dürfen, dass dein Geist jeden Morgen neu ist, jeden Tag da und auch jede Woche mit uns ist. Auch wenn wir krank sind, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir uns weit weg von dir fühlen, ist das doch eine Zusage von dir. Und da wollen wir uns drauf stellen, heute Morgen, aber auch jeden Tag. Bitte segne unsere Kranken, segne die, die nicht kommen können oder ja, einfach niedergeschlagen sind und am Zweifeln sind. Stärke du sie mit deinem Geist. Erfrische sie mit deinem Geist und auch uns heute Morgen hier. Wir danken dir dafür und loben und preisen dich, Herr. Amen. Ja, nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden, der da ist. Wenn jemand sich zu Wort melden möchte, einen Gruß hat, sich vorstellen will, könnte das jetzt der passende Zeitpunkt sein. Ja, vielen Dank. Sie dankt für die Gebete, die im Zusammenhang mit der OP gesprochen wurde und die Operation ist gut verlaufen. Das hört man gerne. Ja, dann grüße ich von dieser Stelle im Namen der ganzen Gemeinde unserer Geburtstagskinder der letzten Woche. Von den Kindern waren das Arthur und Samuel und von den Erwachsenen Carol. Und heute haben Edna und Nelly Geburtstag. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für das vor Ihnen liegende Lebensjahr mit einem Vers aus dem Buch des Propheten Nahum, Kapitel 1, Vers 7. Dort steht, der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Ja, das wünschen wir Ihnen, den Geburtstagskindern, und können wir uns alle wünschen, dass wir so das fürs neue Jahr erkennen. Jetzt wollen wir ein erstes Lied gemeinsam singen im Inneren bestenfalls, so gut muss man sagen. Ein modernes Lied, was aber eine alte Wahrheit vertont und zum Inhalt hat, die schon Martin Luther bewegt hat, nämlich, dass die Gnade alleine genügt. Und das ist eben auch schon eben Thema im 16. Jahrhundert gewesen. Allein deine Gnade genügt. Ja, ein paar Informationen aus unserem Gemeindeleben an dieser Stelle. Am kommenden Dienstag bietet das Gebetsteam einen Gebetsabend an. Ist ja immer der letzte Dienstag im Monat, dass das Gebetsteam eben sich trifft und auch natürlich jeden herzlich einlädt. Geht um Anliegen der Gemeinde und auch persönlich. Am kommenden Dienstag 19.30 Uhr Gebetsabend. Es sind von der gestrigen Verteilaktion unserer Gemeinde Traktate übrig geblieben, die in der Stadt, wie gesagt, nicht das Volk gebracht werden konnten. Wer also möchte, speziell auch mit dem Thema Pfingsten und da jemand informieren möchte, der vielleicht so mit Pfingsten nicht so viel anfangen kann, der hat die Möglichkeit, sich im Foyer zu bedienen und da Traktate zum Weitergeben gerne mitzunehmen. Ansonsten kann ich an dieser Stelle schon mal eine positive Nachricht weitergeben. Der Büchertisch ist zukünftig wieder in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Gottesdienst persönlich besetzt. Also wir können da auch unsere Schulden vielleicht bezahlen, die wir noch haben, oder eben auch uns direkt beraten lassen. Zwischen dem ersten und zweiten Gottesdienst ist der Büchertisch wieder offen. Bitte beachtet aber auch, wenn ihr da seid, eben die Abstände, dass sich da keine großen Trauben bilden. Nach dem Gottesdienst würden wir uns über eine freiwillige Kollekte freuen. Im Foyer steht ein Behältnis, ist eben vorgesehen für unsere allgemeine Gemeindearbeit. Gottes Geist weckt unseren Glauben, stärkt unseren Glauben, bezeugt uns unseren Glauben. Das ist irgendwie menschlich nicht so erklärbar, aber es ist persönlich erfahrbar, dass wir eben ohne Gottes Geist, ohne Glauben verloren sind. Und es ist ja so die Tradition, das ist auch eine gute Tradition, dass wir uns zum Beispiel Ostern mal etwas zusprechen, was wahr ist. Der Herr ist auferstanden, zum Beispiel. Machen wir Ostern. Und aus diesem Grund kann man ja auch mal seinen Glauben, den man hat, wortwörtlich bekennen. Und ich möchte deswegen einladen, dass wir mal das apostolische Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Es wird über mir an der Leinwand erscheinen. Und lade jeden herzlich dazu ein und wer kann, möge doch ruhig dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, und das können wir jetzt auch musikalisch nochmal zum Ausdruck bringen und uns auf Gott ausrichten durch zwei Lieder, auch wenn wir sie nicht singen, sondern nur innerlich im Herzen bewegen können. Das erste heißt: Vater, ich komme jetzt zu dir.
Liebe Gemeinde, Pilze sammeln. War jemand von euch schon mal Pilze sammeln? Macht das jemand von euch? Keiner, ne? Ach, Säge, ja. Wer Pilze sammelt, der muss sich gut auskennen, das stimmt, ne? Ja, das sehe ich. Also ein bisschen scheint sich Sergej auszukennen. Er kann nämlich offensichtlich unterscheiden. Und zwar kann er unterscheiden den Champignon vom Knollenblätterpilz. Der Champignon ist ein bekömmlicher, gut schmeckender Pilz. Kennen wir wahrscheinlich alle. Der Knollenblätterpilz sieht genauso aus, aber er ist hochgiftig. Wenn Sergej jetzt in den Wald geht oder so, muss er unterscheiden, ist das jetzt ein Champignon oder ein Knollenblätterpilz? Macht er dadurch, dass er unter den Pilz runterguckt und dann eben sieht, dass da die Lamellen, also das, was da unter dem Pilzdach ist, das ist braun beim Champignon. Beim Knollenblätterpilz ist es weiß und dann sollte man die Finger davon lassen, wenn einem das Leben lieb ist. Also für einen Pilzsammler ganz wichtig, die Fähigkeit zu unterscheiden. Und darauf will ich hinaus, denn das ist für uns Christen auch wichtig, die Fähigkeit zu unterscheiden. Jetzt nicht unbedingt Champignon vom Knollenblätterpilz, weil wir kaufen die im Supermarkt, dann hat das jemand anders für uns unterschieden. Für uns Christen ist wichtig die Unterscheidung, welcher Einfluss kommt vom Heiligen Geist und welcher kommt nicht vom Heiligen Geist. Ist also von der Welt oder meine persönlichen Wünsche oder was auch immer. Die Fähigkeit, das zu unterscheiden, ist für uns Christen enorm wichtig, denn da droht Verwechslungsgefahr. Leicht denkt man, oh, das, was ich jetzt fühle, das ist der Heilige Geist oder was der da bei YouTube sagt, das ist der Heilige Geist, weil der kommt so geistlich rüber oder wie auch immer. Ja? Also wir müssen unterscheiden. Und darum hat die Bibel Kriterien aufgestellt, anhand dessen wir das können. Und wir wollen uns heute dazu einen wichtigen Abschnitt anschauen. Der steht im Johannesbrief. 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Da geht es genau um dieses Thema, nämlich wie kann ich denn den Heiligen Geist von anderen Einflüssen unterscheiden. 1. Johannes 4, die Verse 1 bis 4. Da schreibt Johannes: Ihr Lieben, glaubt nicht allen, die vorgeben, Botschaften des Geistes zu verkünden. Prüft sie, ob der Geist Gottes aus ihnen redet, denn diese Welt ist voll von falschen Propheten. An folgendem Merkmal könnt ihr erkennen, ob es sich um den Geist Gottes handelt. Wer bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, hat den Geist Gottes. Wer das leugnet, aus dem redet nicht der Geist Gottes, sondern der Antichrist. Ihr habt gehört, dass er in die Welt kommen soll und er ist schon da. Aber ihr, meine Kinder, stammt von Gott und habt die falschen Propheten besiegt. Er, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. Johannes macht hier deutlich, ihr müsst prüfen, ihr müsst lernen zu unterscheiden. Ihr lebt in einer Welt, wo viele Einflüsse auf euch einströmen, ja, auch in eurem Inneren sind viele Einflüsse, Gefühle, Gedanken. Und ihr müsst prüfen, ihr müsst lernen zu unterscheiden, was ist Geist Gottes und was ist nicht Geist Gottes. Und Johannes gibt uns auch ein klares Kriterium, anhand dessen wir das erkennen. Und zwar sagt er in Vers 2, an folgendem Merkmal könnt ihr erkennen, ob es sich um den Geist Gottes handelt. Wer bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, hat den Geist Gottes. Also allererstes und wichtigstes Kriterium des Heiligen Geistes, woran wir ihn erkennen, ist, er sagt die Wahrheit über Jesus. Er spricht aus, wer Jesus ist, nämlich der Mensch gewordene Gott. Und er redet von Jesus auf der richtigen oder in einer richtigen Art und Weise. Das heißt, er redet über Jesus so, wie er uns im Neuen Testament und auch in der gesamten Bibel offenbart wird. Der Heilige Geist betont, dass Jesus der Herr ist, dass er für uns gestorben ist, dass er am Kreuz unsere Sünden auf sich genommen hat, dass er uns erlöst hat und dass wir durch seinen Tod und seine Auferstehung in den Himmel kommen. Der Heilige Geist redet das und wo diese Wahrheit präsent ist, wo diese Wahrheit verkündigt wird oder auch gelebt wird, wo sie in Familienkreis vielleicht weitergegeben wird, überall dort wirkt der Heilige Geist. Es ist wichtig, dass wir das, festgenagelt kriegen, weil es ja schon so die Tendenz gibt, auch im christlichen Kreis jetzt so weit gefasst, dass man sagt, ja, der Heilige Geist ist dort, wo ordentlich viel Action ist. Ja, also wenn Leute in Zungen reden und wenn es drauf und drüber geht und wenn vielleicht Prophetien gesagt werden und jemand sagt, in einem halben Jahr wird der und der Kanzler und dann tritt das ein, Halleluja, dann war das der Heilige Geist und so weiter und so fort. Dann hat das alles seinen Platz, ja? Oder man muss dann eben im Einzelfall gucken, ob das wirklich vom Heiligen Geist ist und da hat durchaus auch Zungenrede und Prophetie und tiefe Gefühle auch ihren Platz. Aber es ist nicht das entscheidende Merkmal. Das entscheidende Merkmal ist, dass die Wahrheit über Jesus ausgesprochen wird. Das ist das Kriterium, was Johannes uns hier nennt. Wenn wir die Schrift ein bisschen weiterhin darauf befragen, was denn die Merkmale des Heiligen Geistes sind, möchte ich noch zwei weitere erwähnen. Und zwar sagt Jesus, das ist das zweite wichtige Merkmal, in Johannes 14, Vers 26, da sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Also es ist im Kontext der Abschiedsreden, kurz vor Karfreitag, da hält Jesus nochmal eine Rede im Jüngerkreis und sagt den Jüngern so das Allerwichtigste und er sagt dann eben an dem Punkt, der Heilige Geist, der wird euch immer an das erinnern, was ich euch beigebracht habe. Also wenn du vielleicht in einem Konflikt bist, sagen wir mal auf der Arbeit, und da hat dir jemand etwas Böses oder etwas Schlechtes getan und dann bekommst du den Impuls, ich muss jetzt vergeben. Ich darf das jetzt nicht weiter festhalten. Ich soll vergeben. Ja? Das ist der Heilige Geist, der dir einen Impuls gibt und in dir etwas wachruft, was Jesus dir gelehrt hat. Ja, sagt er im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn dich der Heilige Geist an so etwas erinnert oder wenn dich irgendetwas in dir an so etwas erinnert, dann wissen wir, das ist der Heilige Geist. Ein weiteres Kriterium sind die sogenannten Früchte des Geistes, wie Paulus das bezeichnet. Im Galaterbrief, 5. Kapitel, da listet er eine Reihe von Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften auf, die man entwickelt, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Das ist eine ganze Liste, die kann ich jetzt nicht durchgehen, aber die erste und auch entscheidende Frucht des Geistes ist die Liebe. Also alles, was mich dazu motiviert, Gott zu lieben, alles, was mich dazu motiviert, meine Geschwister zu lieben, was mich dazu motiviert, meine Mitmenschen zu lieben, all das sind Impulse des Heiligen Geistes. Also das sind mal drei Kriterien. Man kann das natürlich immer tiefer vertiefen noch und weitere Kriterien entwickeln, aber drei wichtige. Der Heilige Geist zeugt immer davon, wer Jesus ist und spricht das in Wahrheit, die Wahrheit über Jesus aus. Der Heilige Geist erinnert uns an das, was Jesus uns beigebracht hat und hilft uns so auf dem Weg der Nachfolge. Und drittens, er bringt die Liebe in uns hervor. Wir bekommen Impulse in unserem Herzen, liebevoll zu agieren. Also die Schrift macht deutlich, ihr dürft den Heiligen Geist nicht von Jesus trennen. Wir dürfen nicht so tun, als ob der Heilige Geist etwas anderes wäre oder nichts zu tun hätte mit Jesus. Wir glauben an den dreieinigen Gott. Drei Personen, die vielleicht unterschiedliche Aufgaben haben, aber es ist ein Gott. Das heißt, die Personen wollen niemals etwas Unterschiedliches. Es ist nicht, dass Jesus sagt, sei mal so in dieser Richtung fromm und dann kommt der Heilige Geist und sagt was ganz anderes, sondern das ist ein Gott, der zusammen auf unterschiedliche Weise wirkt. Und eben auch entscheidend, was ja bei all den Kriterien so mitgeschwungen hat, wir dürfen den Heiligen Geist nicht von der Bibel trennen. Der Heilige Geist ist der Autor der Heiligen Schrift. Derjenige, der hinter all den vielen menschlichen Autoren steht. Er hat alle Schreiber der Bibel inspiriert, wie wir sagen. Das heißt, er hat ihre Gedanken so geleitet, dass genau das in der Bibel steht, was er wollte. Und jetzt können wir nicht sagen, ich habe einen Impuls und der widerspricht dem, was hier steht. Macht keinen Sinn. Ich kann keinen Impuls vom Heiligen Geist empfangen, der mir etwas anderes sagt, als das, was im Neuen Testament für mich als Christen aufgeschrieben ist. Es kann sein, dass das präzisiert wird, es kann sein, dass er vielleicht etwas in der Schrift nicht steht, weil das zu speziell ist für meinen Fall, in meinem Fall. Okay, das kann auch sein, aber auf keinen Fall gegen die Schrift. Das ist nicht möglich. Also so haben wir ein ganz gutes Kriterium, um zu erkennen, welcher Einfluss wirklich vom Heiligen Geist kommt. Und das ist wichtig, denn es gibt eben auch andere Geister, andere Einflüsse in dieser Welt. Und davon spricht jetzt Johannes in Vers 3. Er spricht vom Antichristen. Heißt es ja hier, wer das leugnet, also gemeint ist, dass Jesus der menschgewordene Gott ist, wer das leugnet, aus dem redet nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichristen. Ihr habt gehört, dass er in die Welt kommen soll und er ist auch schon da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt das Wort Antichrist hört, denkt man vielleicht gleich an die Offenbarung, an das Tier, was da wütet und irgendeine Frau verfolgen will. Oder wir glauben, oder wir denken an irgendwelche Satansmessen, wo Leute in schwarzen Gewändern und dann kreideweißes Gesicht da irgendwelche kleinen Kinder opfern und das Blut trinken. Natürlich ist das Satan, der dahinter steckt. Aber wir müssen uns klar machen, dass der Antichrist viel subtiler wirkt. Ja, das ist nicht so, dass wir ihn auf so einen satanischen Bereich begrenzen können. Und das verrät schon sein Name. Der Antichrist, da steckt ja die Vorsilbe Anti drin. Und diese Vorsilbe kann auf Griechisch einmal Anti-Gegen bedeuten. Also derjenige, der gegen Christus ist, der Widersacher von Christus. Aber Anti bedeutet eben auch, Wortbedeutung ist auch, anstelle von. Anstelle von. Der Antichrist ist also derjenige, der versucht, etwas an die Stelle von Christus zu setzen. Christus gehört auf den Thron deines Lebens. Und dann passiert aber vielleicht, dass du dir irgendetwas aussuchst, was dir wichtiger wird, vielleicht deine Karriere. Ja? Und dann ackerst du für deine Karriere und zu Anfang ist das auch noch völlig im Rahmen und völlig in Ordnung. Aber dann hast du, ich sag mal, Blut geleckt und willst immer höher, immer mehr Geld haben. Und dann kommt es irgendwann so weit, dass du sagst, ja, ich Sonntag zum Gottesdienst lieber nicht, ich möchte ausschlafen, weil ich am Montag wieder fit sein möchte, ich möchte vorankommen im Job und so weiter und so fort. Und auf einmal setzt sich da was auf dem Thron deines Lebens, ja, wo eigentlich Christus hingehört, sitzt auf einmal deine Karriere. Das ist das Werk des Antichristen, dessen, der etwas anstelle von Christus auf den Thron deines Lebens setzen möchte. Also er lenkt uns von Christus ab. Ja, das Werk des Antichristen ist es, uns von Jesus abzulenken. Und wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, ja, dann verstehen wir, warum Johannes hier sagt, ihr habt gehört, dass er in die Welt kommen soll und er ist schon da. Ja, natürlich ist er in der Welt schon da. Wenn man sich mal überlegt, was da uns alles von Christus ablenkt. Ja, wir können uns in tausend Sachen verlieren, ins Fernsehen, in die Karriere, in irgendwelche Clubmitgliedschaften. Alles könnte uns theoretisch von Jesus ablenken. Und überall sind diese Einflüsse, die versuchen uns von Jesus wegzuziehen. Ja, ist also offensichtlich, der Antichrist ist der Fürst dieser Welt. Ja, Niklas, wenn du das jetzt so erzählst, ja, der Antichrist zieht uns von Jesus weg und die Welt ist ja offensichtlich, lenkt uns von Jesus ab. Dann ist ja wohl die Konsequenz, dass wir uns hier vollkommen abschotten. Ja, also Türen verrammeln da hinten, Rollladen dicht, keiner geht raus, höchstens um mal zum Supermarkt zu gehen, Lebensmittel zu kaufen, aber ansonsten totale Abschottung. Ist das die Konsequenz? Und das machen ja auch manche Gemeinden so, ja, die merken das auch, dass die Welt problematisch ist, ja, und von Jesus wegzieht, ja, und deswegen schotten sie ab. Es ist aber nicht der Weg des Neuen Testamentes. Das ist nicht das, was uns Jesus und die Apostel lehren. Jesus sagt, wir sollen in der Welt sein. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sollen in der Welt leben. Wir sollen uns nicht abschotten. Und das ist möglich, dass wir in der Welt leben und uns nicht abschotten brauchen und trotzdem bei Jesus bleiben. Es ist möglich. Warum? Weil in uns die Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Johannes sagt hier, aber ihr, meine Kinder, stammt von Gott und habt die falschen Propheten besiegt. Ja, wir können sagen, die Einflüsse, die auf euch eingeströmt sind, die habt ihr besiegt. Er, der Heilige Geist, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. Also Johannes sagt, in euch wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft ist stark genug, um euch bei Jesus zu halten. Ja? Wenn ihr darauf vertraut, dann wird der Antichrist nicht Erfolg haben mit dem Versuch, euch von Jesus wegzubringen. Und ihr braucht euch nicht abschotten, sondern ihr könnt in dieser Welt leben mit dieser Kraft. Im Pazifischen Ozean, diesem gigantischen Meer da, links von Amerika, wenn man auf die Weltkarte guckt. In diesem Pazifischen Ozean, da kreisen oder da tauchen die U-Boote der US Navy. Und das sind faszinierende Konstruktionen. Das sind ja so große längliche Schiffe und die tauchen in tiefste Tiefen hinunter. Und um das überhaupt möglich zu machen, brauchen sie einen dicken, dicken Stahlmantel. Denn unten auf dem Meeresgrund herrscht ein enormer Druck. Und wenn da einfach so ein Schiff mit einer dünnen Panzerung runtertauchen würde, würde es zerquetscht werden. Also die Strategie dieser Konstrukteure ist absolute Abschottung nach draußen. Ja? Ein dicker Stahlmantel um das Schiff, damit dieser Druck auf dem Meeresgrund das Schiff nicht zermalmt. Es ist aber folgendes Phänomen. Wenn dieses U-Boot dann in die Tiefe taucht und dann gucken Sie da vielleicht aus dem Fenster oder aus Ihrer Bordkamera, sehen Sie da kleine Fische um sich herum schwimmen. Kleine Fische, die auf dem Meeresgrund überleben. Und man fragt sich ja, wie ist das möglich? Ja, ein Schiff würde zerquetscht werden, muss einen dicken Stahlmantel haben und da ist so ein kleines Fischchen und das hat eine Haut von vielleicht 3 mm, ja, nix. Könnte man einfach so in der Hand zerquetschen, aber es fährt da oder schwimmt da unten rum. Wie ist das möglich? Es ist deswegen möglich, weil der Druck im Inneren der Fische exakt so hoch ist wie der Druck am Meeresgrund. Also diese Fische haben in sich eine Kraft, die so stark ist, dass die Kraft, die von außen drückt, neutralisiert wird. Das ist das Prinzip, von dem Johannes hier spricht. Ja, er sagt, da kommt, wenn ihr in der Welt lebt, kommt von außen Druck. Ja, das ist so. Aber ihr braucht euch nicht abschotten, ihr braucht keinen Stahlmantel, um euch rum zu haben. Ihr müsst euch nicht von anderen fernhalten, ihr müsst nicht ständig auf Attacke gehen. Ihr braucht keinen Stahlmantel um euch herum, weil ihr wisst, dass in euch eine Kraft ist. Und diese Kraft des Heiligen Geistes ist stark genug, dem Druck von außen standzuhalten. Der Heilige Geist hält uns bei Christus. In Vers 4, ich lese das nochmal vor. Er, der Heilige Geist, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. Da ist der Antichrist, der euch versucht, von Christus wegzuziehen. Gibt es nichts zu diskutieren, ist so. Aber da ist der Heilige Geist in euch, eine Kraft, die so stark ist, euch bei Jesus zu halten. Allerdings, und das ist natürlich auch klar, wir müssen an diese Kraft auch andocken. Wir müssen auf die Impulse des Heiligen Geistes auch hören. Wer Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, in dem lebt der Heilige Geist. Aber wir müssen diese Kraft auch nutzen. Wir müssen auf die Impulse des Geistes hören. Wir müssen darauf achten, was der Geist uns sagt. Wir müssen lernen, sensibel zu sein. Wir müssen unser Gehör trainieren. Das ist ja das Gute an uns Menschen, dass wir unser Gehör trainieren können. Das geht ja schon beim akustischen Gehör los. Wenn ihr euch mal vorstellt, ihr sitzt im Auto, in eurem Auto, das schon in die Jahre gekommen ist, und ihr macht den Motor an und dann hört ihr Motorengeräusch und fahrt los und ihr hört das Geräusch des Motors. Neben euch sitzt euer Automechaniker, das ist nämlich gerade eine Testfahrt, ja, und ihr hört einfach nur das Motorengeräusch. Der Automechaniker aber hört und sagt, ja, ich höre da so ein leichtes Klackern. Das wird wohl der Keilriemen sein, den wir da erneuern müssen. Okay, ja, schalten Sie nochmal hoch bitte. Ja, das Getriebe wird kommen. Da haben wir aber noch ein Jahr Zeit. Das müssen wir dann nächstes Jahr auswechseln. Und hier, ja, das Rad links hinten, das scheint zu schleifen. Da müssen wir mal gucken, wie die Bremsbeläge sind. Wahnsinn, wie kann er das? Ja, ich höre da nur Rauschen, ich höre da nur Motor. Ja, warum weiß er, dass der Keilriemen gewechselt werden muss, dass wir mit dem Getriebe noch ein Jahr Zeit haben und dass hinten bei den Bremsbelägen vielleicht was nicht stimmt? Er weiß es, weil er sein Gehör trainiert hat. Als der seinen ersten Ausbildungstag hatte, hat er auch einfach nur Motorgeräusche gehört. Aber weil er immer trainiert hat und gehört hat, und dann hat ihm der Meister gesagt, also sein Ausbildungsmeister, hör darauf, das musst du hören, das ist der Keilriemen, das sind die Bremsen, hat er sein Gehör so trainiert, dass er so etwas heraushören kann. So kann der Mensch sein akustisches Gehör trainieren. Und wir können genauso auch unser geistliches Gehör trainieren. Du sagst vielleicht, ja Niklas, Impulse des Geistes ist schön und gut, aber ich höre gar nichts. Das ist nicht schlimm, weil du dein geistliches Gehör trainieren kannst. Du kannst darauf achten. Du kannst dein Gehör so trainieren, dass du die Stimme des Geistes hörst. Dazu musst du sensibel sein. Der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen und du musst auf Impulse achten. Dann ist es wichtig, dass du diese Unterscheidungskriterien, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass du die anwendest und hörst. Was ist wirklich Heiliger Geist? Wo ist wirklich Gottes Geist am Wirken? Und dann ist es entscheidend, dass wir die Impulse, die wir herausgehört haben, dass wir die dann auch umsetzen. Wenn wir umsetzen, was der Heilige Geist uns in unserem alltäglichen Leben zeigt, dann wird er uns neue Impulse geben. Und wir werden immer mehr von ihm hören und erfahren. Also es geht ums Gehorchen. Dem Heiligen Geist gehorchen. Schönes Wort. Da steckt nämlich das Wort horchen drin. Ne? Gehorchen, horchen. Also zunächst muss ich hören, was der Geist mir an Impulsen gibt. Und dann muss ich geh, horche und gehorche. Ich weiß, es ist eine Eselsbrücke, ja, das ist, kommt nicht vom Wort gehen, sondern von der Vorsilbe geh, aber es ist eine nützliche Eselsbrücke. Horchen und dann gehen. Wenn wir so vorgehen, kleine Sachen, immer mit der Bibel offen gucken, ob das wirklich Impulse des Heiligen Geistes sind, dann werden wir unser geistliches Gehör trainieren. Und dann wirst du irgendwann völlig selbstverständlich gewisse Impulse heraushören können aus einem Stimmgewehr, wo andere nur Lärm hören, hörst du die Stimme des Heiligen Geistes heraus, weil dein geistliches Gehör trainiert ist. Pilzsammler müssen lernen zu unterscheiden. Die müssen unterscheiden, ob es sich um einen Champignon, einen essbaren Pilz handelt oder um einen giftigen, einen Knollenblätterpilz. Und genauso ist es auch bei uns Christen. Wir müssen lernen zu unterscheiden. Es strömen ganz viele Einflüsse auf uns ein, von ganz unterschiedlichen Seiten, von innen, von außen, durch die Medien, wo auch immer. Und es ist so wichtig, dass wir lernen zu filtern und zu sagen, was ist wirklich vom Heiligen Geist. Und dazu hat uns Johannes und auch das Neue Testament Kriterien gegeben. Und die möchte ich noch einmal wiederholen, weil es so wichtig ist, dass wir die intus haben. Johannes sagt, das entscheidende Merkmal ist, was sagt dieser Einfluss, dieser Geist über Christus aus? Ja, der Heilige Geist spricht aus, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er in die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Er spricht das aus, was Jesus in Wirklichkeit ist, wie er uns im Neuen Testament offenbart wird. Das spricht der Heilige Geist und das kann nur der Heilige Geist so sagen. Darum ist das das erste und wichtigste Kriterium. Dann, immer wenn wir Impulse fühlen, die uns sagen, die uns ein Bibelwort nahebringen oder die uns auf dem Weg der Nachfolge etwas erklären, die uns an Worte Jesu erinnern, dann wissen wir, das ist der Heilige Geist. Denn Jesus sagt, der Heilige Geist erinnert euch an das, was ich euch beigebracht habe. Wichtiges Kriterium, ja? Die Worte Jesu, die Worte des Neuen Testamentes werden in uns lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Und schließlich bringt der Geist in unserem Leben bestimmte Früchte hervor. Als wichtigstes und grundlegende Frucht ist die Liebe. Jeder Impuls zur Liebe, zur Vergebung, sei es gegenüber Gott, sei es gegenüber unseren Mitmenschen, das ist der Heilige Geist. Ein wichtiges Kriterium, um sein Wirken zu erkennen. Und mit diesem Kriteriumkatalog können wir in uns hineinhorchen und hören, was sind die Impulse, die ich bekomme. Da horchen wir, ja, und versuchen zu unterscheiden. Und was wir gehört haben, das setzen wir um. Ja? Wir horchen und dann gehen wir. Gehorchen. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir keine Angst haben vor einer Welt, die uns von Christus wegzieht, sondern dann sind wir durch diese Kraft geschützt und sind ein Licht und können ein Salz sein für diese Welt. Darum möchte ich die Predigt schließen mit dieser schönen Verheißung, die uns Johannes hier am Ende unseres Predigttextes gibt. Er sagt, er, der Heilige Geist, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. Er, der Heilige Geist, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. Amen. Ja, lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir können laut oder leise beten, ganz wie euch das beliebt. Und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist uns gegeben hast. So können wir dich ganz praktisch und als den lebendigen Gott erleben. Es ist nicht, dass wir einfach nur ein Buch haben, in dem wir über dich lesen, sondern wir haben auch deinen Geist in uns, dass wir dich lebendig erleben. Und es ist gerade diese Kombination aus einem geschriebenen Wort, was klar und deutlich ist, was einen guten Maßstab ist, und dann auch dieses Lebendige, diese Stimme, die in uns zu uns spricht, Herr. Ich danke dir, dass du das so führst und erdacht hast, Herr. Und ich bitte dich, dass wir ja, dafür immer weiter offen sind und uns so lenken lassen und zu solchen Menschen werden, die von der Bibel und vom Heiligen Geist tief geprägt werden, um dir Ehre zu machen und Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Amen. Wir hören auf unser letztes Lied, das heißt Bewahre uns Gott. Ich möchte euch segnen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.